zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, Herr Meitzler, ganz herzlichen Dank für einen sehr interessanten Vortrag, der uns ja jetzt einen Einblick darin gegeben hat, was es ansatzweise schon gibt. Sie haben aber auch schon gesagt, es steht noch wirklich am Anfang die Entwicklung. Man kann auch noch nicht ganz genau sehen, wo es hingeht, aber nach Ihrem Vortrag ist ja schon absehbar, wo es hingehen wird. Die Grundfrage ist ja bei uns, so wird KI die Kirche verändern. Und darum würde ich jetzt als Einstiegsfrage, bevor natürlich Sie und ihr eure Fragen stellen könnt, nochmal nachfragen, gibt es Ergebnisse Ihres Forschungsprojekts oder jetzt auch eigene Einschätzungen, wie KI in diesem Bereich Kirche verändern wird? Tod, Trauer, Sterbekultur ist ja auch ein wichtiger Bereich des christlichen Lebens, des christlichen Glaubens. Ist das schon absehbar, auch wenn eben die ganze Entwicklung noch am Anfang steht?
Ja, ich muss hier einschränkend sagen, dass die Kirche jetzt nicht im Fokus unserer Arbeit steht. Es ist zwar ein Akteur unter mehreren, wir gucken da schon auch, wir haben auch mit kirchlichen Vertretern gesprochen. Generell muss man aber auch hier sagen, dass die Beschäftigung mit dieser Thematik, also auch speziell jetzt wirklich mit Avataren, die mit generativer KI arbeiten, noch nicht sehr stark ausgeprägt ist. Also häufig wird dann sehr, sehr früh auch gesagt, das ist keine gute Entwicklung, das muss unterbunden werden, beziehungsweise manchmal wird auch gesagt, das Interesse wird gar nicht so groß ausfallen, wie man vielleicht denkt. Also das glaube ich übrigens auch. Ich gehe nicht davon aus, dass in 30 Jahren oder vielleicht sogar noch früher, in 10 Jahren, jeder ein Avatar oder mehrere Avatare zu Hause hat. Natürlich können wir die Kirche als einen Akteur begreifen unter mehreren. Wir können sehen, dass, denke, dass da muss man sich nichts vormachen, dass Kirche durchaus in vielerlei Hinsicht ihr Monopol verloren hat, wenn es darum geht, Sinnfragen zu beantworten und die Welt zu erklären. Und dazu gehört ja auch die Frage, was kommt denn mal nach dem Tod? Kommt überhaupt etwas oder wie sieht es genau aus? Da ist die Kirche eben, hat eben nicht mehr das Monopol, sondern ist letzten Endes ein Sinnangebot unter mehreren. Und natürlich wird es auch langfristig wichtig sein, sich in diesem Bereich zu positionieren. Aber um mich positionieren zu können, muss ich mich nun mal auch mit der Materie auskennen. Ich muss also gucken, was passiert da eigentlich. Ich muss auch schauen, was sind denn wirklich Forschungsergebnisse. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben noch keine empirische Grundlage. Ich habe das auch nicht geschafft, mit einem Menschen zu sprechen, der da wirklich schon Erfahrung hat, weil es diese Menschen wirklich sehr vereinzelt nur gibt auf der Welt. Das sind auch meistens irgendwelche IT-Pioniere, die das auch teilweise selber entwickelt haben. Da ist es halt schwer auch ranzukommen. Aber wir haben jetzt halt hier noch nicht eine breite Basis, wo wir sagen können, da können wir mal mit Menschen sprechen. Diese Angebote haben auch noch keine vollständige Marktreife. Das ist ja eher so ein bisschen der Zukunftshorizont, einfach zu schauen, wo könnte es hingehen. Und da ist es natürlich auch für die Kirche wichtig, als ein Player auf diesem Markt, in Anführungszeichen, wenn ich dieses Wort benutzen darf, zu gucken, wie können wir uns da positionieren und was können wir da bieten. Aber letzten Endes wird es halt auch schwer werden, und das betrifft ja nicht nur die Frage nach KI, sondern generell sämtliche Bedürfnisse, die das Lebensende betreffen. Man kann halt schwer Dinge verbieten, beziehungsweise versuchen, den Wandel aufzuhalten. Ich werde immer wieder gefragt, gerade von Berufsgruppen, die natürlich auch nochmal ein ökonomisches Standing da haben, wie kann man denn diesen Wandel aufhalten oder was können wir denn dagegen halten? Wie können wir denn dafür sorgen, dass alles wieder so wird wie früher, weil da war ja sowieso alles besser. Tatsächlich, und dann muss ich immer sehr enttäuschen, das ist immer sehr ernüchternd, dann sagen, wir können da eigentlich gar nichts dagegen machen. Wir können schauen, in welche Richtung es geht, wir können Angebote machen, die aber immer wieder angepasst werden müssen an den sozialen Wandel.
Wobei das ja im kirchlichen Bereich auch wahrscheinlich die Gefahr wäre, dass da erstmal gesagt wird, oh, das wollen wir nicht, wir wollen da unsere christliche Kultur behalten, ja. Das werden wir mal gleich verbieten. Aber Sie sagen ja eben, um überhaupt zu einem ethisch begründeten Urteil zu kommen, was ja unter Umständen darin bestehen könnte, zu sagen, diese Aspekte sind ethisch abzulehnen. Mhm. Aber dazu muss man sich erstmal informieren, sind Sie denn schon angefragt worden von Ihrem Forschungsprojekt aus kirchlichen Bereichen, dass Sie mal die Ergebnisse vorstellen?
Nee, da ist es tatsächlich heute meine Premiere. Okay. Also generell habe ich schon öfters Anfragen aus kirchlichen Bereichen. Da geht es aber nicht so sehr um Digitalität, da geht es eher so um Fragen, wie können wir kirchliche Friedhöfe gestalten? Was können wir generell tun aus Sicht der Kirche? Was für ein Angebot können wir geben? Wie gehen wir mit dem Wandel um? Aber das Thema Digitalität und vor allen Dingen KI ist tatsächlich noch sehr neu. Also da denke ich, liegt das wirklich das Allermeiste auch noch vor uns. Und wir sind da ja selber auch nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Ne? Also wir können selber nur Vorschläge machen. Wir können uns auf das berufen, was wir erforscht haben, auf unsere empirischen Daten. Wir können überlegen, was wäre auch in politischer Hinsicht vielleicht zu tun. Also soll man das jetzt komplett verbieten oder soll man vielleicht auch gewisse Möglichkeiten erstmal zulassen? Wichtig ist bei all dem, und das sage ich immer wieder, es ist entscheidend, dass man jetzt nicht ein für alle Mal denkt, man kann das Problem jetzt lösen mit Gesetzen, die nächsten 50 Jahre Bestand halten. Das sehen wir im Bereich der Bestattungskultur sehr, sehr oft, dass früher getroffene Gesetze heute große Probleme bereiten bei vielen Menschen. Und ich würde hier nicht den gleichen Fehler machen. Ich würde immer offen bleiben für Wandel und halt auch ab und zu mal auf die Wissenschaft hören. Das wäre auch nicht verkehrt. Und ich denke, das wäre ein ganz guter Weg, das anzupacken.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Erkenntnis, die es wert ist, festzuhalten. Ich habe schon 3 Wortmeldungen und würde jetzt auch direkt ins Publikum geben. Herr Beck, dann hinten die Wortmeldung und Pater Bieger.
Wolfgang Beck, Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Sie haben schon nach dem Verhältnis zur Kirche gefragt. Ich würde immer schon mal ergänzen, dass natürlich in der wissenschaftlichen Theologie sehr aufmerksam eben auch auf Ihre Arbeiten geschaut wird. Auch das kann man, glaube ich, sagen, sehr wohlwollend. Also da ist überhaupt nicht von Verbotsfragen einfach erstmal auszugehen. Ich möchte ganz gern da einhaken. Sie haben ja eingangs gesagt, Sie arbeiten als Soziologe an diesen Fragestellungen. Es gibt da natürlich insbesondere im Hinblick auf Sepulkralkultur und Trauerpastoral zum Beispiel eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Projekten auch. Da gehört eigentlich auch mit so ein bisschen dazu, was der Oliver Dimbert als Soziologe macht, mit dem Begriff des Oblivionismus und Fragen des Vergessens, sage ich mal so ganz einfach. Vergessen können ist sowohl menschlich etwas Zentrales, was uns das Überleben erst ermöglicht. Ich würde auch sagen, für uns als Kirche, auch als katholische Kirche, gehört das Vergessen können auch zum Leben dazu. Das wertzuschätzen lernt die katholische Theologie vielleicht erst noch. Wäre das nicht nochmal ein Element, das zu Ihren Ansätzen auch im Umgang mit der KI dazukommen kann? Sie haben es am Schluss so ein bisschen angedeutet. Gehören vielleicht so Avatare vielleicht als einen Schritt hin, nicht nur zum Gedenken und Erinnern, sondern gerade auch zum menschlichen Vergessen können, konstitutiv künftig mit dazu?
Ja, absolut. Also gerade das Gedächtnis ist in der Soziologie ein sehr spannendes Thema, weil Gedächtnis ja auch immer letzten Endes gesellschaftlich entsteht. Es ist ja nicht einfach da wie so ein Behälter, den man füllt, sondern Gedächtnis wird ja letzten Endes ausgehandelt gesellschaftlich. Also was ist überhaupt bewahrenswert? Darüber gibt es gesellschaftlichen Konsens. Und zu einem guten Gedächtnis gehört immer auch die Fähigkeit zu vergessen. Vollkommen klar, wir können nicht alles bewahren. Es ist zu vergessen ist immer was Produktives. Und absolut finde ich auch, dass das anschlussfähig ist an das, was wir in Tübingen machen, weil man kann ja durchaus fragen, nicht nur, wie verändert sich das private Trauern und Gedenken, sondern wie verändert sich auch eine Erinnerungskultur. Also was bedeutet das denn für die Zukunft, wenn eben nicht nur Personen des öffentlichen Lebens digital greifbar sind durch Suchmaschinenrecherchen etc., sondern wenn das plötzlich auch Avatare sind von Menschen, die jetzt halt kein großes öffentliches Interesse generieren, die aber trotzdem da sind, die vorhanden sind. Und will ich das überhaupt? Das ist ja immer grundsätzlich die Frage, will ich überhaupt, dass meine Daten, was auch immer die von meiner Persönlichkeit jetzt preisgeben, dass die bis in alle Ewigkeiten, sage ich jetzt mal ganz salopp, vorhanden sind. Und das heißt ja nicht umsonst, das Internet vergisst nie. Also was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Auch mit Blick wiederum auf den eigenen Nachlass. Also dass sich Menschen eben, wäre vielleicht nochmal ein anderer Punkt, auch in Zukunft Gedanken darüber machen, nicht nur, wer kriegt mein Haus, wer kriegt mein Auto, wer kriegt mein Geld, sondern auch, wer kriegt mein Avatar? Will ich überhaupt ein Avatar? Dass auch in Verfügungen beispielsweise schon reflektiert wird. Denn man kann ja genauso gut sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte kein Avatar. Ich möchte mein Recht auf Vergessenwerden auch bewahren. Und grundsätzlich muss man auch sagen, wenn Sie jetzt von Gedächtnis und Erinnern sprechen, zum Erinnern gehören halt eben auch immer lebende Menschen. Denn nicht die Technik erinnert sich, nicht die KI erinnert sich, sondern es sind immer die Lebenden, die einer bestimmten Person oder bestimmten Ereignissen Relevanz zuschreiben. Und diese Lebenden sind aber irgendwann selber Tote. Und dann stellt sich ja die Frage, was bringt es mir, wenn ich einen Avatar habe, der auf 1000 Jahre angelegt ist, aber nach ein paar Jahren eigentlich niemand mehr da ist, der diesem Avatar eine Bedeutung zuschreibt. Dann haben wir tatsächlich Datenfriedhöfe im buchstäblichen Sinne. Das sind ja auch nochmal Gedanken, das im Prinzip weiterzuführen und zu überlegen, was heißt es denn nicht nur jetzt für die nächsten Jahre, sondern was heißt es langfristig? Wie erinnern sich denn Menschen in 50 oder 100 Jahren, wenn es eben verstärkt auch um Ergebnisse von Algorithmen suchen beispielsweise geht und eben nicht mehr nur um ein gezieltes Aufsuchen, sondern teilweise bekomme ich dann schon Inhalte, fängt ja jetzt schon an, haben wir ja jetzt schon, teilweise bekomme ich bestimmte Inhalte einfach schon serviert, weil die zu meinem digitalen Nutzerverhalten passen. Und ich denke, insofern ist es ein ganz spannender Anknüpfungspunkt.
Ja, vielen Dank. Deine Frage?
Ja, Andreas Lammel, Bistum Regensburg. Was mir wieder mal aufgefallen ist, dass wir uns viel zu wenig mit der digitalen Menschwerdung beschäftigen. Bevor wir sterben, leben wir und wir arbeiten eigentlich ständig mit irgendwelchen virtuellen Menschen rund um uns. Das beginnt, dass wir in irgendwelchen Chats mit Pseudopersönlichkeiten uns umgeben, dass wir irgendwelchen Leuten folgen, die ja auch nicht real sind. Und ich denke mir auch, dass gerade bei so Avataren, wenn die dann einmal von uns gegangen sind, also ich mache voll Jugendarbeit und letztes Jahr ist der Joe Lindner gestorben. Ich weiß nicht, ob der Begriff in der Szene ist. Joe Lindner war weltweit ganz ein prominenter Fitnesssportler. Ich kannte den persönlich, weil der aus meinem Guy kommt. Und der war ja für die meisten Menschen ja auch schon lebenderweise ein Avatar, der bewundert wurde, der gepostet hat. Da ist der Unterschied zum Toten jetzt auch nicht mehr so groß. Und den Aspekt vergisst man bei der Sache. Mhm. Und was mir bei dem Vortrag aufgefallen ist, die Aussagen waren immer von, ich nehme mal Jugendlichen, die jetzt halt nicht den Wert darin gesehen haben, was sie von jemandem mal lernen können, sondern eher immer darum ging, ja, kann ich den möglichst schnell loslassen. Und das denke ich, um jetzt wieder einmal virtuelle Menschwerdung anzuknüpfen. Wir leben in einer sehr starken Loslassgesellschaft und vielleicht schadet es nicht, wenn man Möglichkeiten einer Erinnerungskultur über so einen Weg hat.
Das sind auch nochmal ganz wichtige Punkte, die Sie da ansprechen. Auch die Frage nach der Beziehung zu den Avataren, in dem Moment, wo sie eben noch keine Avatare sind, sondern lebende Menschen, aber trotzdem natürlich eine digitale Repräsentation haben. Also die digitale Repräsentation von Menschen verstärkt, die beginnt ja nicht erst mit ihrem Tod, sondern die fängt ja schon viel früher an. Und jetzt kann man natürlich schon fragen, was ist denn jetzt bei einer prominenten, mehr oder weniger prominenten Person, zu der ich keine lebensweltlichen Berührungen habe, also die ich nicht selber getroffen habe, die auch gar nichts von meiner Existenz weiß. Was ist denn, wenn die mal stirbt, was ändert sich dann eigentlich? Ändert sich da überhaupt was? Kann man ja durchaus fragen. Gerade dann, wenn das ein Avatar ist, der dann eben munter weiter kommuniziert. Vielleicht merkt man es auch irgendwann gar nicht mehr. Das ist ja nochmal eine Frage, was ist denn eigentlich, wenn ich mit einer Person zu tun habe und dann stellt sich irgendwann heraus oder vielleicht stellt sich auch gar nicht heraus, dass dieser Mensch oder dieser vermeintliche Mensch gar kein Mensch ist, sondern eine Kunstfigur. Oder mal ein lebendiger Mensch gewesen ist. Also es betrifft ja auch wieder die Frage, braucht es dann sowas wie Kennzeichnungspflichten? Diskutieren wir auch gerade. Also ist das vielleicht ein Weg zu sagen, ja, wenn wir schon mit Avataren zu tun haben, dann muss der Nutzer aber von vornherein auch informiert werden, das ist jetzt ein Avatar. Wir sind technisch noch nicht so weit, als dass es unbedingt in jedem Fall nötig ist, aber wir werden irgendwann an diesen Punkt eben kommen, wo man es ohne diesen Hinweis dann gar nicht mehr genau weiß, mit wem man es zu tun hat. Und ja, also was Sie ansprechen, kann ich da insofern auch bestätigen. Wir sprechen da in der Soziologie von parasozialer Kommunikation. Also parasozial heißt eine Kommunikation, die einseitig ist. Das kann die Kommunikation mit einem Verstorbenen sein. Also klassisches Beispiel wäre das Gebet. Das kann die Kommunikation mit einem Avatar sein. Das kann auch ein innerer Monolog sein. Das sind immer dann Situationen, wenn man ein Gegenüber hat, das eigentlich gar nicht da ist vor einem, sondern wenn man gewisse Gedanken an dieses Gegenüber hinein projiziert. Das hat man beispielsweise auch bei Prominenten. Also wenn man mit prominenten Personen in Anführungszeichen kommuniziert oder zumindest ein soziales Verhältnis aufbaut, dann ist es ja zunächst mal einseitig. Das können beispielsweise auch Figuren aus Film und Fernsehen sein, die gar nicht wirklich existieren. Also mit diesem Konzept kann man schon nochmal weiterarbeiten und überlegen, wo hört denn Sozialität überhaupt auf? Also braucht es, um eine soziale Beziehung zu haben, immer den anderen? Oder kann das nicht sogar schon durch gewisse Projektionen passieren oder durch digitale Simulation? Also das erweitert nochmal so ein bisschen das Verständnis für die Figur des anderen, für die Idee der Kommunikation. Und ja, insofern tatsächlich sehr spannend, was ist mit den ganzen Prominenten. Man kann ja jetzt teilweise schon mit Avataren von historischen Personen kommunizieren. Also ich habe vor ein paar Wochen mit Albert Einstein gesprochen. Und da sehen Sie, also dann wird es halt schon sehr parasozial.
Bei der Vorbereitung habe ich gesehen, dass es von Martin Luther einen KI-gestützten Avatar gibt. Genau, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht ausprobiert.
Ich habe noch nicht mit Luther gesprochen, aber ich
habe ein Unternehmen. Eine Kollegin beklagte, dass der nicht sechselt. Also das wird ihn dann sehr unauthentisch machen. Aber
verstehe.
Okay. Pater Bieger, Ihre Frage.
Eckhard Bieger, ich gehöre zu einem Orden, der eine ziemliche Totengedächtnis hat. Also wir haben einen Kalender, wo die Verstorbenen der letzten 20, 30 Jahre drin sind. Dann mache ich solche Beerdigungen und ich will an das Plenum hier mich richten. Wir sollten zu einem Ergebnis kommen. Ich habe schon an den Vorsitzenden der liturgischen Kommission geschrieben, dass sie sich damit beschäftigen. Ich sage drei Dinge, die ich denen sagen werde, damit die anderen meinen nächsten Brief vielleicht noch verbessern oder korrigieren. Erstens würde ich sagen, es gibt diese Avatare bereits. Wenn Sie die Leute erwarten von uns, also ich mache solche Beerdigungen, aber noch mehr von diesen Beerdigungspredigern, die keinen Ritus haben. Und ich habe das selber kürzlich erlebt, da habe ich über einen Freund, der verstorben ist, so ein Gedächtnisding gemacht, das durfte ich selber nicht vortragen. Dann hat so ein Avatar aus so einer Beerdigungsinstitut das völlig, man konnte das gar nicht wiedererkennen. Der Verstorbene hatte mir gesagt, ich soll einen bestimmten Aspekt seines Lebens darstellen. Wenn diese Technik kommt, also die Frage von Herrn Dabrowski, würden dies endlich dieser Missstand abgeschafft? Also was noch wichtig ist, ethisch muss unbedingt in die Forderungen rein, dass derjenige, über den Videos und Avatare gemacht werden, dem zugestimmt haben muss. Wir haben das bereits für die Vorbereitung auf den Tod, ob er Suizidhilfe und diese ganzen Sachen, das muss übernommen werden. Das Dritte, was ich sagen will, wir haben einen Ritus und das muss so gemacht werden, dass das in dem Ritus funktioniert, weil dieser Ritus ist seit Jahrhunderten erprobt und so schlecht, wie Sie meinen, dass die Leute das nicht mehr wollen, die kommen zur Beerdigung. Ich habe die größte Gruppe, habe ich nicht, wenn ich eine Messe feiere, sondern ich habe die bei Beerdigung. Und in die Richtung, dass Sie vielleicht auch sich so Riten angucken und dann sagen, das könnt ihr machen. Okay.
Ja, vielen Dank. Nochmal drei Aspekte.
Das ist ja auch wieder die Frage nach der Anwendung dieser Technologie. Also braucht man das jetzt schon im Bereich der Trauerfeier? Also sicher, die Möglichkeiten gibt es. Theoretisch kann man da schon einiges machen. Sie können ja auch Trauerreden mit KI schreiben lassen. Das ist ja mittlerweile auch schon wieder fast ein alter Hut. Also ich glaube auch, dass KI generell da schon auch mit hineinragen wird, auch wenn es darum geht, Lebensläufe zusammenzufassen, kompakt in eine Form zu bringen. Es ist natürlich schon ein bisschen arbeitssparender dann, als wenn man das selber macht. Das mag sein, dass manch einer diesem Pragmatismus dann verfällt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist nochmal eine Frage des persönlichen Urteils. Aber ich sehe die Zukunft von Avataren jetzt auch eher in der privaten Nutzung tatsächlich und nicht so sehr in dem Ritus eingebunden. Also ja, Sie haben natürlich recht, die Rituale werden ja nach wie vor vollzogen. Ich sage auch nicht, dass sie komplett bedeutungslos geworden sind. Ich habe ja lediglich konstatiert, dass sie zur Diskussion stehen, dass sie eine Frage der Deutung sind, dass sie auch modifiziert werden in gewisse Richtungen, dass quasi der Grundritus durchaus erhalten bleibt, aber man es halt eben anpasst an bestimmte lebensweltliche Situationen. Und Rituale haben ja auch eine ganz wichtige Bedeutung in der Entlastung. Das muss man ja, glaube ich, nicht mehr besonders betonen. Also die haben schon ihre Wichtigkeit und ich denke auch, dass Rituale immer erhalten bleiben werden. Die Frage ist halt eben nur, in welcher Form, ob da jetzt ein Avatar mit da hineinspielt oder nicht. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber ja, ich denke durchaus, dass wir da Möglichkeiten haben, aber das geht wirklich in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen. Und Ja, sicher. Ich verstehe den Gedanken schon, dass man nicht möchte, dass eine fremde Instanz sozusagen das eigene Leben zusammenfasst, sondern dass man selber zu Wort kommt. Aber hier haben wir es halt auch mit einer sehr, sehr starken Pluralität zu tun. Nicht jeder macht sich darüber so ausführliche Gedanken. Also wir haben auch Angehörige, die das Thema letztlich nie anpacken, sich damit nie befassen. Die Verstorbenen äußern sich auch nicht. Das ist ja immer das größte Problem. Sei es jetzt im Digitalen, sei es im Analogen. Wenn Verstorbene sich eben nicht äußern, wenn es keine klare Willensbekundung gibt, dann wird es halt problematisch, dann Entscheidungen über deren Köpfe zu treffen. Auch bei der Frage, was machen wir jetzt mit den Avataren? Das ist ja quasi auch Ihr zweiter Punkt. Brauchen wir da eine Zustimmung? Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll, aber das setzt halt auch wieder voraus, dass man sich mit diesem Thema überhaupt erstmal auseinandersetzt. Dass man überhaupt erstmal weiß, dass es das gibt und welche Möglichkeiten es gibt und was das wiederum bringt, sowohl an positiven als auch an negativen Dingen. Also setzt eine gewisse Reflexivität voraus. Und ich bin mir nicht sicher, ob die gleich verteilt ist, um es mal so zu sagen. Wir sehen das im analogen Bereich auch schon, wenn sich Menschen nicht zu ihren Bestattungswünschen äußern, weil sie sich mit dem Thema nie auseinandersetzen. Vielleicht auch, weil sie unerwartet verstorben sind. Das gibt's natürlich auch. Dann haben wir ja immer das Problem, wie können wir jetzt eine Entscheidung treffen, ohne die Zustimmung des Verstorbenen mit hineinnehmen zu können.
Wobei das ja eine Frage der rechtlichen Regelung ist. Also im Bereich der Organentnahme heißt es ja, wenn keine Zustimmung vorliegt, ist es im Prinzip verboten. Und so könnte man es ja auch regeln. Aber ich glaube, bis jetzt ist es überhaupt nicht geregelt.
Nein, genau das ist der Punkt. Also ich selber bin jetzt kein Jurist. Wir haben zwar auch die juristische Perspektive mit dabei. Das ist jetzt gerade nicht mein Ressort. Aber wir sind hier tatsächlich noch ganz am Anfang. Hier ist wirklich noch sehr, sehr viel einfach nicht geregelt. Es gibt ja dieses Konstrukt des postmortalen Persönlichkeitsrechts. Meines Wissens reicht das aber auch nicht aus, um diese Avatar-Fragen wirklich zu klären. Und da sind wir ja mit unserem Projekt auch genau an dem Punkt zu sagen, wir wollen hier erstmal eine wissenschaftlich fundierte Basis schaffen, dass wir überhaupt erstmal anfangen, darüber zu reden. Bis da Gesetze entstehen, das wird noch eine Weile dauern. Aber es muss halt überhaupt erstmal angestoßen werden. Das Thema muss überhaupt erstmal aufs Tableau kommen. Und das ist im Übrigen auch mein Eindruck, wenn ich mit den Forschungsteilnehmenden spreche. Also viele haben sich damit einfach noch nie befasst. Das ist auch interessant zu erfahren, wie sich jemand dazu äußert, wenn man sich noch nicht befasst hat. Also was sind so die ersten Eindrücke, wenn man das hört? Was sind Befürchtungen, die geäußert werden? Aber da ist wirklich noch eine große Unkenntnis da. Das ist ein Thema, das, wie gesagt, eher so durch die Presse geistert. Wir haben auch im Science-Fiction-Bereich da schon einige, es wurde schon oft aufgegriffen. Vieles davon ist heute gar kein Science-Fiction mehr. Aber so entstehen halt auch Bilder davon. Und wenn man sich das mal anguckt, es gibt ja bestimmte Filme und Serien, die das aufgreifen. Wie gehen die denn meistens aus? Naja, es endet meistens im Fiasko. Und das wird dann halt auch wieder übernommen, diese Haltung. Und da würde ich halt dafür plädieren zu sagen, ja, okay, klar, ich sehe auch die Gefahren, die das haben kann. Und ich weiß auch, dass das nicht für jeden gut sein kann. Aber die Überlegung ist halt eher zu schauen, unter welchen Voraussetzungen kann es gut sein. Auch mit Blick auf den eigenen Tod. Will ich das überhaupt haben? Will ich es nicht haben? Viele werden sagen, die allermeisten werden sagen, ich will es nicht haben. Die Frage ist, wie wird das in 10, 20, 30 Jahren beantwortet, wenn Menschen in ein Alter kommen, wo halt der Tod, wo das Sterben präsenter wird. Und wenn das dann Menschen sind, die eine digitale Sozialisation haben, ich glaube, da wird sich noch mal einiges verändern. Und darauf müssen wir gucken, wirklich mit einer langfristigen Perspektive.
Ja, vielen Dank, Herr Siewert.
Holger Siewert, Hochschule Makromedia. Was mich mal interessieren würde bei Ihren 17 Interviews und auch bei der Fokusgruppe, wer waren da die Teilnehmenden? Mhm. Weil das ja sehr stark ein Alter oder ich denke auch ein Bildungsthema, also Bildungsstandsthema sein kann.
Ja.
Und vor allem gerade mit dem Altersthema verbunden, ich denke, es auch so ein Gewöhnungsaspekt ist. Ne? Es gab ja auch mal eine Zeit, wo Leute Angst hatten, fotografiert zu werden.
Ja, ja.
Und das in den Raum zu stellen oder aufgenommen zu werden, ob sie dann noch da sind oder nicht da sind. Und die Frage ist auch, gewöhnen wir uns daran? Ist es möglicherweise auch eine Alterspyramide, die da absehbar ist?
Sehr gut. Kann ich gerne auch noch was dazu sagen. Also mit wem habe ich gesprochen? Das waren zum einen Menschen aus der Praxis, also Leute, die sich tatsächlich jetzt nicht so sehr mit dem Thema KI befasst haben, aber zumindest mal mit Sterben, Tod und Trauer. Also Sterbebegleitung, Trauerbegleitung, Kirche, Bestattung, auch Steinmetze habe ich interviewt, Friedhofsverwalter, also schon Personen, denen man unterstellen kann, das ist jetzt kein allzu neues, also der Tod zumindest ist kein allzu neues Thema. Und dann einfach zu gucken, was heißt denn jetzt KI, was heißt jetzt Avatar für deren Beruf? Sehen die da vielleicht eine gewisse Gefahr, auch was die eigene Berufsposition angeht? Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Trauerbegleiter habe, kann man jetzt erstmal ganz naiv fragen, entsteht da jetzt eine neue Konkurrenz? Wenn ich jetzt nicht mehr den Menschen aufsuche, sondern einfach eine KI frage. Wir haben jetzt im therapeutischen Setting durchaus schon Anwendungen. Es gibt Trauer-Apps. Die sind jetzt auch noch nicht so extrem auf KI fokussiert, aber auch das wäre möglich, dass mir im Prinzip ein Chatbot antwortet, immerhin irgendeiner. Dann ist auch die Frage der Mobilität wiederum. Also es gibt Menschen, die sind halt auch einfach eingeschränkt. Die können halt nicht einfach mal so größere Strecken hinter sich legen. Ist dann so ein digitales Angebot, am besten noch mit einer VR-Brille, dass man auch wirklich gleich eintaucht in diese virtuelle Welt. Ist das nicht ein hilfreiches Angebot in Zukunft? Also das gilt es auf jeden Fall zu hinterfragen. Wir haben aber auch, oder ich habe auch mit Privatpersonen gesprochen, die sich auf meinen Aufruf quasi gemeldet haben, die auch mehr oder weniger Erfahrung schon haben mit digitalen Anwendungen im Bereich des Todes. Jetzt auch nicht unbedingt mit KI-Avataren, aber zumindest mal, weiß ich nicht, einen virtuellen Friedhof besucht haben oder bei Social Media sich mit dem Thema beschäftigt haben, um möglichst, ich habe ja gesagt, partizipativ, also möglichst breiten Fokus zu haben, damit wir eben nicht nur bestimmte Bevölkerungsanteile uns angucken, sondern möglichst viele, die halt auch zu dem Thema jetzt nicht unbedingt in jedem Fall fundiertes Wissen haben, aber zumindest eine Meinung haben. Und diese Meinung wollen wir bewusst nicht ausklammern. Auch diese Meinung wollen wir hören. Das ist ja letzten Endes die Idee des Projektes, um das möglichst auf einer breiten Basis zu machen. Und uns ist auch klar, dass wir als Wissenschaftler da immer nur eine Perspektive vertreten. Jemand anderes sieht es vielleicht anders. Und es lohnt sich auch, anderen zuzuhören, die vielleicht auch nochmal einen anderen Hintergrund haben, durchaus. Und also ich hatte mit jemandem gesprochen, der Anfang 20 war, aber auch mit einer Person, die über 80 war. Also da, es geht wirklich weit auseinander. Wir können jetzt auch, das ist interessant, ich meine, das, was ich jetzt gemacht habe, ist ja jetzt keine große, umfassende statistische Erhebung, dass ich jetzt sagen kann, irgendwie 80% finden es gut und 20% finden es nicht gut. Aber was ich sagen kann, interessanterweise, die Skepsis, die ich festgestellt habe, die geht wirklich durch alle Altersschichten. Also auch der 20-Jährige fand es nicht so toll mit den Avataren. Insofern würde ich auch gar nicht sagen, dass das jetzt eine Frage des Alters sein wird. Also dass im Prinzip alle, die jetzt jung sind, irgendwann mal halt älter sind und dann Avatare gut finden. Ich denke immer, das wird letzten Endes ein Angebot unter mehreren bleiben. Es wird auch nicht so sein, dass man den Anspruch verfolgt, das ist jetzt die optimale Lösung für Trauer. Das wäre naiv. Da würde auch keiner der Anbieter sowas ernsthaft behaupten. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt wirklich einen Menschen ersetzt. Also jedem wäre ein Mensch, würde ich jetzt mal unterstellen, zumindest in den meisten Fällen, ein realer Mensch lebendig lieber als ein Avatar. Und insofern muss man das immer so ein bisschen relativieren. Das ist nur ein Angebot unter mehreren. Und vielleicht bleibt es auch eine Nische. Vieles ist ja wirklich noch unklar und es kommt halt auch echt drauf an, wie sich die Technik weiterentwickelt, auch inwiefern diese Unternehmen, die das anbieten, auch eine Finanzierung dafür überhaupt haben. Das letztendlich liegt es dann eben auch wieder am Geld und an der damit machbaren, mit den machbaren Möglichkeiten, die sich daran verbinden. Und ja, die Gewöhnung, die Frage nach der Gewöhnung, die finde ich auch sehr gut. Das hatte ich ja auch schon so ein bisschen zumindest angedeutet. Ja, vielleicht ist es das tatsächlich, ne? Also wenn man mal in die Mediengeschichte guckt, jede Innovation hat am Anfang immer Skepsis provoziert. Sie haben das Beispiel der Fotografie genannt, finde ich sehr schön. Ja, es gab mal die Vorstellung, dass wenn ich jemanden fotografiere, dann raube ich ihm die Seele damit. Heutzutage würden wir das belächeln. Das würde wahrscheinlich niemand mehr ernsthaft behaupten. Aber damals war das eine Vorstellung. Was ist denn, wenn die Toten uns visuell von allen Richtungen anschauen können? Wenn uns die quasi an die Wand hängen als Porträt, das ist ja total gruselig. Und übrigens dieser Faktor Grusel, das ist unheimlich, der wird heute auch sehr, sehr häufig im Avatar-Kontext gesagt, weil das ist genau der Punkt. Jetzt haben wir wieder eine Steigerung, jetzt eine weitere Annäherung an den gewesenen Menschen. Jetzt habe ich den plötzlich nicht nur im Foto, sondern jetzt kann der plötzlich auch mit mir sprechen. Mein Gott, ist das gruselig. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es gibt ja diesen sogenannten Uncanny Valley-Effekt. Also wenn eine Abbildung, eine Repräsentation irgendwann dem Verstorbenen, in dem Fall sehr nahe kommt, aber eben nicht nah genug kommt, dass ich ihn damit verwechseln könnte, dann wird's gruselig, weil dann habe ich irgendwie so einen, ja, ich will es nicht sagen ein Zombie, aber so ein Mischwesen. Einerseits hat er schon was von der verstorbenen Person, aber andererseits merke ich dann immer noch, hey, das ist er gar nicht, das ist trotzdem eine Technik. Und da, ich glaube, dass die Ablehnung auch daher rührt, dass viele das einfach gruselig finden. Die Frage wird halt sein, was ist in 5 bis 10 Jahren, wenn diese Abbildungen wirklich so realistisch werden, dass wir auch wirklich gar nicht mehr genau sagen können, wenn wir es nicht besser wüssten, das ist jetzt der Mensch oder ist es nicht. Also da bleibt einfach auch abzuwarten, zu gucken, wie sich das einfach auch technisch entwickelt. Und ja, natürlich gebe ich Ihnen recht, das ist auch letzten Endes eine Frage der Gewöhnung. Also wenn wir es nicht anders kennen quasi, dass wir mit Menschen über den Bildschirm kommunizieren, dann warum nicht dann auch im Avatar-Kontext, klar.
So, jetzt habe ich das Zeichen, dass es auch aus dem Online-Chat eine Meldung gibt.
Wir haben eine Frage vom Christoph Ranzikowski von der katholischen Nachrichtenagentur. Also, mir scheint die Frage der Kommerzialisierung noch etwas unterbelichtet. Es sind ja KI-Unternehmen, die Entwicklung treiben. Da stecken geschäftliche Interessen dahinter, nicht unbedingt eine Orientierung am Gemeinwohl.
Das Stichwort war Ökonomisierung, habe ich das richtig verstanden?
Genau, es geht um die Frage, dass KI-Unternehmen etwas vorantreiben, die ja dann auch kommerziell beträgt sind, nicht gemeinwohlorientiert, wie Sie das einschätzen.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, der ist tatsächlich, muss ich zugeben, im Vortrag jetzt auch aus Zeitgründen nicht so präsent gewesen, aber das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, das muss man sich immer wieder klar machen. Das sind ja letzten Endes kommerzielle Anbieter, die damit Geld verdienen. Und jetzt kann man natürlich auch fragen, wenn man so einen Avatar konstruiert, wer entscheidet eigentlich darüber, welche Daten da genommen werden? Also wer entscheidet eigentlich, wie dieser Avatar gebaut wird sozusagen? Sind das wirklich die Verstorbenen selber? Also bin ich das, der sagt, na, wenn ich mal tot bin, möchte ich bitte so und so sein und am besten noch die und die Eigenschaften besonders überbetonen und die negativen Sachen von mir am besten gleich rauslassen? Also das ist ja auch immer eine Frage des, der Selbstoptimierung, wenn man so möchte, der postmortalen Selbstoptimierung. Kann ich als noch Lebendiger selber quasi entscheiden, welche Daten damit hineinkommen und wie ich gerne wäre? Und muss das überhaupt authentisch sein? Auch das nur am Rande mal eine Frage. Also muss dieser Avatar wirklich mich möglichst realistisch zeigen oder kann ich mir nicht einfach auch was ausdenken? Anderer Punkt. Aber um auf die Frage zu kommen, ja, natürlich. Es könnte ja durchaus auch sein, dass die Unternehmen dann ein gewaltiges Wort mitreden. Und die werden, das könnte man jetzt annehmen, vermutlich in manchen Punkten andere Interessen vertreten als die Verstorbenen und auch als die Trauernden. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das beste Angebot ist ein Angebot, das Kunden bindet über einen langen Zeitraum. Da gibt's dann auch entsprechende Abo-Pakete mit verschiedenen, das ist wie bei anderen Sachen auch, es gibt ein Premium-Paket, es gibt ein Basispaket, je nachdem, so viel kostet das dann auch. Und wenn ich jetzt also sage, ich möchte, dass meine Kunden möglichst lange an dieses Abo gebunden ist, das wäre jetzt zunächst mal ein Gedanke, dann baue ich den Avatar einfach so, dass er die Trauernden bzw. die Kunden in dem Fall möglichst an sich bindet. Und dann, ich konstruiere das jetzt, das muss man überprüfen, ob das dann wirklich so wäre, könnte ja der Avatar beispielsweise zu seinen Angehörigen sagen, bitte, lieber Angehörige, verlängere doch dieses Abo, lass mich kein zweites Mal sterben, das kannst du doch nicht bringen, du kannst mich doch jetzt nicht nochmal sterben lassen, halte mich am Leben. Also auch hier wieder so ein Gedanke der Manipulation. Und die Manipulation aber dann über den Avatar gesteuert, kommt eigentlich vom Unternehmen. Also das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt. Also welche Möglichkeiten sollten denn diese Anbieter dann überhaupt haben? Und das darf man auf keinen Fall vergessen, dass nicht alles, was so ein Unternehmen gut findet, auch gut ist für Trauer. Also das ist ein sehr sensibler Punkt.
Stichwort Droge und Sucht. Das Schlauste wäre natürlich erstmal, das Angebot kostenlos zu machen und dann die Gebühren zu erhöhen, wenn die Leute eben jetzt nicht mehr darauf verzichten wollen, mit ihrem Avatar zu sprechen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie die aktuellen Angebote so sind, aber wahrscheinlich wird es kein lebenslanges oder ewiges Modell sein, wo man einen Preis zahlt und dann nicht mehr wieder oder so.
Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich, klar, das ist ja letztens mit Kosten verbunden. Klar, das muss irgendwie sich dann auch wieder finanzieren können, das ist vollkommen klar. Und die Frage ist halt einfach nur, wie gestaltet man diese Angebote? Was kostet dann was? Allein das ist ja auch schon ein ganz schwieriger Punkt. Das werden Sie vielleicht auch aus Ihrer Praxis kennen. Also immer dann, wenn Ökonomie und Tod aufeinanderfallen, wird es schwierig. Nicht nur im Digitalen. Also diese Kommerzialisierungsvorwürfe hat man eigentlich bei nahezu jedem Produkt, das im Sepulkralbereich angeboten wird. Das ist dann immer mal so dieses Argument, die wollen doch nur Geld verdienen und die wollen Geld mit dem Leid von Menschen verdienen. Das kann man natürlich jetzt auch aufs Digitale übertragen und auch hier dann sich wiederum fragen, was gilt es da zu beachten? Inwiefern, welche Richtlinien brauchen wir da? Also darf ein Unternehmen dann wirklich alles tun? Kann man sich darauf verlassen, dass die moralisch handeln? Naja, beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber der Punkt ist total wichtig und das schauen wir uns auch bei, in unserer Arbeit an. Ganz einfach auch wieder diese Frage, wie soll denn so ein Avatar auch gebaut sein? Nicht, dass der am Ende noch, auch das ist ja so ein Gedanke, dass der am Ende noch Werbung macht für irgendein Produkt. Dann sagt die Oma plötzlich, kauf doch bitte diese Suppe, die fand ich doch immer so toll. Also wie gesagt, man kann das jetzt, man kann sagen, okay, das ist weit hergeholt, aber es wäre nun mal möglich. Und ist die Frage, braucht man da bestimmte Regulation, dass sowas erst gar nicht passiert oder kann man sich darauf verlassen, dass es nicht passiert? Auch wenn wir von Ökonomisierung sprechen, letzter Punkt von mir dazu vielleicht an der Stelle, ist auch die Frage, was denn überhaupt mit Daten von Verstorbenen passiert. Das ist ja immer auch eine Frage der der digitalen Ökonomie, wenn man so will. Also Daten haben immer einen gewissen Wert für Unternehmen. Die sind lukrativ. Also da geht es dann gar nicht mehr nur so darum, dass man einfach keine Daten mehr irgendwie im Internet von sich haben will, weil man das irgendwie persönlich nicht gut findet, sondern mit diesen Daten kann auch Geld verdient werden. Die können weitergegeben werden, die können auch wieder zu Werbezwecken und so weiter gebraucht werden. Dann halt nicht mehr für die Toten, aber für die Lebenden und so weiter. Also das ist ja eine ganz grundsätzliche Frage, die nicht nur diese Avatare betrifft, sondern generell den digitalen Nachlass. Wie können wir denn die Daten, die hinterlassen worden sind, überhaupt schützen, dass damit, jetzt mal salopp gesagt, kein Unfug gemacht wird?
Ja, vielen Dank.
Cameco in Aachen. Sie sind zum Teil schon drauf eingegangen, wenn da so kommerzielle Player reinspielen. Ich wollte noch mal so einen Anknüpfungspunkt liefern zu auch Medien und Kommunikation, etwas, wo ich mich eben hauptsächlich mit beschäftige, und fragen, ob das auch so das Konzept der Wahrheit verändert, wie wir das jetzt im Moment sehen bei den Medien, und ob wir vielleicht sogar bei Ihnen ein paar Hinweise finden, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Also einmal die Geschichte, ist das wirklich wahr, ist das wahrhaftig, ist das authentisch, was die KI daraus macht? Das hängt ja immer daran, welche Daten gefüttert werden. Werden wirklich alle Daten gefüttert, oder hat man bei der Fütterung schon eine Vorselektion genommen? Da besteht wahrscheinlich auch ein gewisses Interesse, ein gutes Bild von sich abzugeben für den Nachlass. Und dann die Algorithmen, vielleicht kann man die auch wählen, ein Algorithmus, der Depression unterdrückt, oder ein Algorithmus, der irgendwas, was vielleicht nicht so toll war im Leben, irgendwie rausfiltert und da irgendwie eine Heiligenfigur aus dem Menschen macht. Also das sind so die Sachen, die wir ja schon sehen. Wie groß ist die Chance, dass wir noch das Fake erkennen?
Also die erste Frage war ja so die Frage der Authentizität. Ich würde es, glaube ich, noch ein bisschen weiter drehen. Fast schon philosophisch könnte man ja fragen, was ist denn die Essenz des Menschen? Was sind wir eigentlich? Und wie kann man uns überhaupt abbilden? Geht das überhaupt? Wir sind ja hochkomplexe Wesen. Und kann man tatsächlich sagen, was wir sind, unsere Persönlichkeit, unsere Charaktereigenschaften, unser Verhalten, kann man aus Daten herausziehen? Das ist ja tatsächlich so ein bisschen der Gedanke dieser Digital Afterlife Industry, dass man jetzt im Prinzip die Personenhaftigkeit über Daten bewahren kann. Und das kann man ja fragen, bin ich meine Daten, oder gibt es dieses Unhintergehbare, das sich nicht datafizieren lässt und insofern auch nicht replizieren lässt? Insofern, ja, ich natürlich kann ich jetzt auch da nicht in die Glaskugel gucken und das total detailliert vorhersehen, aber was man jetzt aktuell erkennen lässt, spricht wirklich, was man erkennen kann, da spricht wirklich vieles dafür, dass wir es in absehbarer Zeit und teilweise auch schon jetzt gar nicht mehr wirklich unterscheiden können. Also Sie kennen ja den Deepfake-Diskurs, da gibt es ja schon entsprechende Problematik, überhaupt noch genau zu unterscheiden, und warum sollte diese Entwicklung ausgerechnet jetzt stehen bleiben, bis hin zu der Frage, natürlich, kann man einen Avatar wirklich so realistisch bauen, wenn die Daten genug da sind oder wenn auch die Technik vielleicht gut genug ist, dass man auch weniger Daten braucht, so zu gestalten, dass man es einfach nicht mehr weiß. Und dann kommt ja wieder unsere Frage mit ins Spiel, dass man beispielsweise sagt, es gibt eine Kennzeichnungspflicht, dass zumindest das evident wird. Okay, man kann es mit bloßem Auge nicht mehr unterscheiden, aber jetzt hat man einen Hinweis darauf, dass es ein Avatar ist und eben nicht eine reale Person. Aber so vom Auseinanderhalten, ich habe jetzt meine Probanden nicht direkt damit konfrontiert, aber aktuell, wie gesagt, ist es noch in vielerlei Hinsicht relativ leicht zu unterscheiden, aber das wird halt immer schwieriger, denke ich. Es wird immer problematischer, da wirklich nochmal genau zu unterscheiden, ist es jetzt authentisch oder nicht. Und nochmal ganz kurz zu der Frage der Authentizität. Man kann ja auch fragen, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, wie authentisch soll es überhaupt sein? Einmal auf die eigene Person bezogen, also will ich wirklich, dass auch jede nervige Angewohnheit von mir dann später noch über meinen Tod überdauert, oder will ich da nicht gewisse Sachen einfach zensieren? Bis hin zu der Frage, wer darf denn eigentlich ein Avatar werden? Dürfen alle Menschen, auch böse, sogenannte böse Menschen, Avatar werden? So wie man im Prinzip gesagt hat, nur die Guten, in Anführungszeichen, kommen in den Himmel. Wie ist es dann bei dem digitalen Jenseits? Also was ist mit jemandem, der bestimmte Auffassungen vertreten hat, sich vielleicht auch strafbar gemacht hat, vielleicht bis hin zu gewissen politischen Einschätzungen, die problematisch sind, sollen die dann auch digitalisiert werden? Oder gibt es da nicht so eine Art Gatekeeper, dass man sagt, okay, du kannst zum Avatar werden, aber das bleibt dann bitte im analogen Diesseits? Also das sind so Überlegungen. Da sehen Sie, das geht wirklich in vielerlei Richtungen. Und da braucht es wirklich noch, wie ich finde, eine sehr umfangreiche Auseinandersetzung, auch im Hinblick auf die Frage, wo wollen wir da eigentlich hin? Und gibt es da vielleicht auch Grenzen, die nicht verhandelbar sind, wo es eben keine Frage der persönlichen Meinung und des persönlichen Geschmackes ist, sondern wo man wirklich sagt, okay, ab hier wird es wirklich gefährlich und dann braucht es halt gewisse Einschränkungen, die wir aber noch schaffen müssen.
Ja, danke. Ich habe noch eine Frage hier aus dem Raum. Ja, bitteschön.
Genau. Jan Börger, ich bin Softwareentwickler im KI-Bereich und meine Frage schließt sich ein bisschen an die beiden vorherigen Fragen an. Und zwar habe ich eine Zeit lang in einer KI-Firma gearbeitet, die Altenpflege digitalisiert, mit verschiedenen Anwendungen. Unter anderem haben wir ja schon mal grundlegend darüber nachgedacht, ob wir tatsächlich so einen Avatar in irgendeiner Art und Weise mit einbauen sollten. Gerade im Altenbereich hat man mit Leuten zu tun, die erstens manchmal nicht so gut hören können, nicht so gut sehen können und zum Teil auch dement sind. Das heißt, halt schon irgendwie sensible Personengruppen sind. Mhm. Und gerade auch in dem Punkt, was vorhin ja angeklungen ist mit Manipulationen, gerade auch Deepfakes. Mhm. Man kann ja wirklich heutzutage einer KI-Stimme, Video wirklich alles ins Wort legen oder in den Mund legen, was sie sagen möchte. Und das hat bei uns tatsächlich auch schon direkt zur Frage geführt. Also nicht nur die KI-Firmen haben kommerzielle Interessen, sondern auch andere Personengruppen, gerade auch im Angehörigenbereich. Das heißt, da sind natürlich auch Schwierigkeiten und da würde ich ganz gerne von Ihnen einmal eine Einschätzung haben. Danke.
Ja, vielen Dank.
Ja, also was Sie ansprechen, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Betrifft ja nicht nur den Pflegebereich, sondern das ist ja letzten Endes eines der Grundprobleme von KI überhaupt, soweit ich das als Soziologe eben nicht ITler beurteilen kann, dass letzten Endes ja immer drauf ankommt, wer entscheidet darüber, welche Daten genommen werden? Also wer hat die Datenhoheit? Und dann hat man ja immer eine gewisse Selektion, also gerade jetzt ganz allgemein im KI-Bereich. Wir haben dann bestimmte auch gesellschaftliche Minderheiten, die in diesen Daten dann gar nicht drin vorkommen. Wir haben teilweise auch eine Reproduktion von gesellschaftlichen Stereotypen, von rassistischen Äußerungen teilweise auch. Das ist ja immer sehr problematisch. Also eine KI ist ja im Prinzip immer nur so gut, wie die Daten sind, die da verwendet werden. Und dann gilt es ja besonders drauf zu schauen, wer hat jetzt die Entscheidungshoheit über diese Daten und zu welchen Zwecken werden diese Daten verwendet und was soll mit diesem Avatar oder mit diesem Chatbot oder was auch immer überhaupt bezweckt werden. Und natürlich hat man dann gerade in einem sehr sensiblen Bereich, den Sie jetzt gerade beispielhaft ausgeführt haben, hat man entsprechende Gefahren. Da würde ich jetzt auch nicht groß widersprechen. Also diese Probleme sehe ich auch. Aber das sind sehr, sehr allgemeine Probleme, die man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen bearbeiten muss. Bis hin zum Thema Trauer, da haben wir es auch mit Vulnerabilität zu tun. Da haben wir es auch mit vielleicht auch mit einem Wunschdenken zu tun. Ich hätte jetzt gerne, dass dieser Mensch das und das sagt. Und wenn dieses Bedürfnis dann wiederum bedient wird, dann könnte durchaus so eine gewisse emotionale Abhängigkeit entstehen. Das will ich gar nicht leugnen. Also da muss man einfach sehr aufpassen und wirklich danach schauen, dass diejenigen, die diese Avatare konstruieren, die da wirklich die Hoheit haben, auch sich an entsprechende ethische Grundsätze halten. Im günstigsten Fall müsste man die erst gar nicht erklären und ansonsten müsste man entsprechende Formalitäten einfach schaffen in Form von Gesetzen und Vorgaben. Und aber auch auf Seiten der Nutzenden ist es einfach wichtig, auch hier sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch hier auch einfach ein informiertes Einverständnis zu erreichen. Das ist natürlich, jetzt haben Sie DemenzpatientInnen angesprochen, das ist natürlich schwierig, das gebe ich zu. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, für alle Seiten wichtig, sich mit dieser Materie zu beschäftigen. Also auf Seiten der Entwickler ist es zum Beispiel auch wichtig, sich mit Trauer zu beschäftigen. Also das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Die Leute, die Avatare entwickeln, sind in der Regel keine Trauerexperten. Das ist aber ungünstig. Also eigentlich müssten doch die, das wäre jetzt mein Gedanke, doch erstmal auch verstehen, wie Trauer überhaupt funktioniert. Und umgekehrt, das würde ich aber auch sagen, müssen Menschen, die sich mit Trauer auskennen, sich wiederum auch mit diesen technischen Sachen auseinandersetzen. Wie gesagt, wir haben es hier noch mit einem Zukunftsszenario zu tun, wenngleich dieses Szenario immer wahrscheinlicher wird, das muss man auch sagen.
Genau, wir haben noch eine spannende letzte Abschlussfrage aus dem Online-Raum. Da sind ja 33 Kolleginnen und Kollegen zusammengeschaltet. Christian Touré von der Redaktion Kirche im Privat von KIPP fragt: Halten Sie es für vorstellbar, dass Erinnerungen von Verstorbenen in Lebende eingepflanzt werden, die dann als temporärer Host den Hinterbliebenen noch einen Abschied ermöglichen. Die wären nur gefühlte Avatare, aber gleichen äußerlich nicht dem Verstorbenen, vorstellbar oder Science Fiction. Diese Idee behandelt ein neuer Kinofilm mit dem Titel Another End, der bei der Berlinale lief.
Das ist jetzt eine sehr undankbare Frage für eine kurze letzte Antwort. Insofern, den Film kenne ich nicht. Ich müsste mich damit mehr beschäftigen. Also die Idee, dass man Erinnerungen von Verstorbenen weiterträgt, natürlich mit Einschränkung. Ich habe ja vorhin gesagt, Menschen erinnern sich und nicht Technik. Und man kann natürlich keine Erinnerung 1:1 replizieren, das geht nicht. Das ist ja auch eine sehr, sehr subjektive Angelegenheit, auch eine sehr konstruierte Sache. Also Erinnerungen sind ja nie 1:1 Abbilder, sondern sind ja immer auch konstruiert und selektiv, je nachdem. Hat auch viel mit Emotionen zu tun, mit Empfindungen. Also es gibt eine Verbindung zwischen Emotionalität und Erinnerung und so weiter und so fort. Insofern ist jetzt natürlich die Frage, wie detailgenau kann man jetzt Erinnerungen tatsächlich übernehmen? Sind es nicht eher Erzählungen, schon vorab ausgelegte Deutungen, die man aufgreift, aber dann auch wieder auf seine Art und Weise umdeutet? Also ich denke, dass Erinnern wirklich auch viel mit Deutung zu tun hat und die Deutung wird immer von dem einzelnen Menschen vorgenommen. Insofern kann KI und können Avatare da schon einiges tun. Es ist vieles wirklich zumindest vorstellbar. Letzten Endes ist es aber dann doch immer der Mensch als analoges Wesen, der, so zumindest die Hoffnung, das letzte Wort hat.
Okay, vielen Dank für dieses letzte Wort. Also es war jetzt sehr spannend. Sie haben aber auch nochmal aufgezeigt, die Entwicklung ist am Anfang. Es sind noch sehr viele Fragen offen. Darum vielleicht wirklich von mir die allerletzte Frage. Sie sagen ja jetzt, das Projekt wird nicht verlängert oder ist um einen Monat verlängert. Also sprich, es endet jetzt. Aber das kann ja nicht das Ende sein. Planen Sie schon ein Folgeprojekt oder gibt es an anderen Forschungsinstituten Folgeprojekte?
Also Sie haben recht, das kann nicht das Ende sein. Wir sind jetzt auch gerade dabei, so einen Abschlussbericht zu verfassen. Der ist auch bald fertig, den kann man sich auch runterladen. Also wer da Interesse hat, gibt es kostenlos online downloadbar. Quasi unser Projektbericht, der ist auch sehr umfassend, hat 300 Seiten. Es wird noch weitergehen. Also ich selber bin ja dem Thema Sterben, Tod und Trauer schon seit längerer Zeit treu und werde das auch weiterhin sein. Also meine Forschungen dazu gehen weiter. Ich werde mir auch noch viele andere Punkte angucken, nicht nur die KI-Thematik, aber das ist natürlich auch ein Aspekt, der in Zukunft noch mehr an Relevanz gewinnt. Wir haben ein anschließendes Projekt. Da geht es um das Metaversum, also um die Frage, was es denn heißt, wenn wir in Zukunft unser Leben auch zunehmend in diesen dreidimensionalen virtuellen Raum verlagern, wenn wir dann so eine VR-Brille aufhaben und an bestimmte Orte gehen können, natürlich alles rein virtuell, wenn sich vieles im analogen Leben in diesen virtuellen Bereich hinein verlagert. Was hat das wiederum auch für ethische Problematiken beispielsweise? Also wie ist es denn mit Kriminalität im digitalen oder generell im dreidimensionellen Raum? Also da sind noch viele Anschlussfragen und da wird auch vieles von dem vorherigen Projekt aufgegriffen, bis hin zu der Frage, naja, was ist denn, wenn ich Avatare wirklich nicht nur am Bildschirm vor mir sehe, sondern wie jetzt aus dem Beispiel von Südkorea tatsächlich Avataren in einer virtuellen Welt immersiv, wie wir sagen würden, begegnen kann. Was bringt das dann nochmal für Anschlussfragen mit sich? Also insofern ist es jetzt nicht ganz das Ende, es geht noch weiter.
Ja. Also dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Malzähler, für diesen sehr interessanten Vortrag und jetzt die Antworten auf die Fragen. Herzlichen Dank. Danke.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.